voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Emanuel Feiner ist Trompeter und Schulmusiker. Er unterrichtet am Bundesgymnasium Rhein in Österreich. Hier ist er unter anderem für musikalische Großprojekte verantwortlich, bei denen schon einmal die knapp 800 Schüler übers Schulgelände tanzen und hierbei von Stuntdrohnen gefilmt werden. Mit diesen Videos schafft es Emanuel Feiner auch schon mal zur besten Sendezeit ins österreichische Fernsehen. Heute geht es darum, welche technischen Skills man im Musikunterricht braucht und wie man dabei YouTube erfolgreich einsetzen kann. Da ist ein sehr cooler Beitrag in der aktuellen Üben und Musizieren 521, ey, das, was du mir geschickt hast, die Musiklehrkraft als YouTube-Star. Ich bekomme natürlich schon die Krise, wenn ich mir vorstelle, zu all meinen Jobs jetzt auch noch YouTube-Star werden zu müssen. Da war ich natürlich ganz hoch erfreut, als ich, muss gestehen, ich habe nur den Titel gelesen, die Musiklehrkraft als YouTube-Star, Fragezeichen. Ich habe nämlich ganz ehrlich keine Lust, YouTube-Star zu werden. Aber ich produziere regelmäßig Videotutorials mit meinen Schülern oder auch alleine, die ich in den internen Lernbereich lege. Jetzt erzähl mir, Emanuel, was hast du da geschrieben in Üben und Musizieren? Warum heißt es YouTube-Star? Fragezeichen.
Naja, ich glaube, Christine, all das, was du jetzt gerade vorhin schon erzählt hast, so mit Videotutorials mit deinen Schülern und in einen internen Bereich hochladen und die Schüler können darauf zugreifen. Ich glaube, dass genau das ja der Weg ist, aus meiner Sicht, den es halt einmal flächendeckend zu verfolgen gilt, wenn man so möchte. Also das ist natürlich alles nur Empfehlung und alles nur sozusagen auch Gedanken, Experimente von mir und Hirngespinste. Aber die grundlegende Überlegung, vor allem in Bezug auf diesen Artikel, war ja zu überlegen, wie kann man Videos, wie kann man selbst erstellte Video-Tutorials möglicherweise in seinen Unterricht einbauen. Da ist es eigentlich ganz egal, ob man das jetzt sozusagen im Musikschulunterricht denkt oder im normalen Klassenmusikunterricht denkt. Das ist einfach ein generelles Thema, eine Thematik oder eine Möglichkeit, und das ist mein Ansatz oder das, was ich mit diesem Artikel mehr oder weniger auch weiter kommunizieren wollte, dass man sich überlegt, wo habe ich Inhalte, die viele Schüler betreffen? Wo sind Themen, die mögliche Allgemeingültigkeit haben? Also, dass man das sozusagen immer wieder bei Schülern irgendwo braucht und das einmal aufzunehmen und dann quasi skaliert immer wieder verwenden zu können, ne? Dass man sozusagen da eine digitale, eine Datenbank, wenn man so möchte, anlegen kann über den Lauf der Zeit mit Videos, um den Schülern da eine Ressource bereitzustellen, damit die vielleicht zu Hause auch eben videogestützt was weitermachen können über den Unterricht hinaus, mir oder dir als Lehrkraft aber nicht jedes Mal wieder Zeit kostet, ne? Das ist die grundlegende Überlegung. Und das mit dem YouTube-Star war natürlich ein super toller Hooker, damit einmal alle Leute da mal 2 Sekunden auf der Seite bleiben und das lesen. Aber die spannende Geschichte ist ja schon die, wenn man sich anschaut, dass YouTube momentan, wenn mich nicht alles täuscht, knapp 200 Millionen Daily Active Users hat, wenn man nicht alles täuscht. Ich schaue das jetzt gleich nochmal nach. Aber YouTube ist auf jeden Fall die größte, neben Google, die größte Suchmaschine der Welt. Wow. Und warum ist das wichtig? Das ist aus meiner Sicht insofern jetzt nicht ganz hinten zu vergessen, weil, Entschuldigung, ich korrigiere, 122 Millionen Daily Active Users, die jeden Tag auf YouTube sind, und es sind über 1 Milliarde Stunden an Videocontent, die jeden Tag sozusagen konsumiert werden. Und da sind natürlich unsere Schüler auch und Schülerinnen natürlich ganz vorn dabei, und die konsumieren halt sehr viel auf dieser Plattform und haben da natürlich auch sozusagen die theoretische Möglichkeit, wird von vielen auch genutzt. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege auch hin und wieder von meinen SchülerInnen erzählt, ja, sie haben da jetzt auf YouTube irgendwas gesehen, oder zum Beispiel ein klassisches Beispiel aus meinem Job, ich unterrichte an einem Gymnasium, am Vormittag im Klassenunterricht und wir haben so ein Pausenklavier, also in unserer Pausenhalle im Gymnasium steht so ein Pianino und da gibt's halt die Top 3 Hits des Schulpianos, das ist River Flows in You für Elise und der Flohwalzer und hin und wieder, es ist wirklich so passiert und dann gehe ich dorthin, sage ja, hey, wo, und ich weiß, der ist eigentlich keine Musikerin oder kein Musiker, frage ich, wo hast du das gelernt oder wie hast du dir das River Flows in You beigebracht? Ja, ich habe da so ein Video auf YouTube gesehen. Genau, das ist der Punkt. Und das, also was ich damit eben sagen möchte, ist, das ist eine Möglichkeit und die Kinder nützen scheinbar wirklich aktiv sozusagen diese Möglichkeit von diesem Format. Also das ist jetzt nicht als Konkurrenz zu sehen, aber dieses Format, etwas sich über ein Video selbst beizubringen, wenn die Motivation groß genug ist oder der innere Antrieb, dann kann man mit so einem Video relativ viel in Eigenregie einfach weiterbringen. Und wenn man das in den Musikschulunterricht oder in den Instrumentalunterricht zum Beispiel eben hineinbringt oder hineinbrächte, dass man da gewisse Themen sozusagen jetzt vom Unterricht der Lehrkraft auslagert auf ein Video, wenn man sich da selber ein paar so Videos zusammenstellt und die dann halt den Schülern zur Verfügung stellt, dann kann man damit eben schon erreichen, dass die Schüler halt zu Hause vielleicht eine Motivation mehr haben, da zu Hause selbstständig weiterzuarbeiten. Ich mache das zum Beispiel mit so kleinen Übungen, ne, dass ich diese Übungen aufnehme in normalem Tempo, dass sie wissen, wie das klingen soll, dann spiele ich das langsam vor, zum Beispiel auf der Trompete, dass die genau sehen, okay, welche Griffe sind das, wenn sie das Notenheft dazu haben, und sage, ich schaue auf diese Seite und so weiter und dann in einem langsamen Tempo zum Mitspielen oder halt das Video hier jetzt kurz an, übt es jetzt einmal selber und so weiter und so fort, dass hier sozusagen, ja, der Schüler oder die Schülerin, wenn es halt nur einmal in der Woche in der Stunde ist, trotzdem zu Hause allein mit dem Video jetzt schon mal noch einen Anknüpfungspunkt an den Unterricht hat. Und da sind wir natürlich noch weit entfernt von, hallo Leute, hier herzlich willkommen zu meinem neuen Video und lasst unbedingt ein Like da und schreibt auch in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken. Das ist natürlich jetzt damit im ersten Schritt nicht gemeint, sondern dahinter steht halt wirklich diese Idee, dieses Format des Videos oder des, wie du es auch schon gesagt hast, des Tutorial-Videos in diesem Kontext einfach zu etablieren.
Aber ich glaube, weißt du, ja, der Stolperstein bei YouTube ist, die Kids, die verlieren sich auf YouTube. Und deswegen habe ich das, ich habe einen internen Lernbereich oder einen digitalen Lernbereich und dort habe ich praktisch die Inhalte vorgefiltert, die mit dem Musikunterricht zu tun haben und auf die ich auch Bezug nehme, weil ich will mich ja als Musiklehrkraft nicht überflüssig machen, sondern ich möchte ja nur einen Zusatz bieten, dass sie noch motivierter sind und auch Lernimpulse von anderen Leuten kriegen. Hast du da irgendwie, machst du das auch so mit einem internen Bereich oder hast du da so eine Mediathek angelegt, wo die da reinschauen können, die Schüler?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, nämlich das ist ja auch das Konzept von YouTube, ne? Also das können wir jetzt schlecht finden, dass sich die Schüler drin verlieren. Genau das ist ja, was die Plattform erreichen möchte. Die Watchdauer und die Watchtime bei den Usern so hoch wie möglich zu schrauben, damit sie so viel Werbung wie möglich ausspielen können und dadurch natürlich so viel wie möglich daran verdienen. Das ist jetzt ja nicht einmal aus der Sicht des Unternehmens ja nicht einmal negativ zu sehen, natürlich aus der Sicht der Eltern, die dann das Kind 4 Stunden an YouTube verlieren, natürlich fragt.
Ach Mensch, 4 Stunden, das wäre doch mal toll.
Ja.
Nur 4 Stunden. Du hast ja noch keine Kinder, gell?
Nein, noch nicht, aber ich kriege das, wie gesagt, also ab den 10 Jahren.
Sprechen wir drüber in 15 Jahren, du, ja, nur 4 ja. Stunden, das wäre doch super.
Was aber genau der Punkt ist, ist aus meiner eigenen Erfahrung der, dass es natürlich auch im Musikbereich mittlerweile sehr, sehr viele YouTube oder sehr viele Menschen gibt, die auf YouTube sehr tollen Content zur Verfügung stellen, also die sich da wirklich viel Arbeit antun und in diversen Bereichen, also ich sag mal gerade jetzt instrumentaltechnisch, Klavier, Gitarre gibt's ganz, ganz viel, auch zum Beispiel Musiktheorie, Notenlehre, Gehörbildung oder solche Dinge, da gibt's ganz, ganz viel, aber wo ich die Erfahrung gemacht habe, wo ich dann wirklich selber zur Tat geschritten bin und Videos aufgenommen habe, war das, dass die YouTube-Videos, die ich gefunden habe und die ich persönlich eigentlich für sehr gut befunden habe für den Unterricht, meist einen zu großen Bereich abdecken. Das heißt, das Video ist 15 Minuten lang und ich bräuchte eigentlich nur 2-3 Minuten aus diesem Video inhaltlicher Natur, das ich jetzt den Schülern sozusagen vorsetzen möchte. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich im Prozedere dann mühsamer ist, den Kids zu sagen, okay, hier ist das YouTube-Video, du schaust es von hier bis hier und etc., weil dann kommt in ihren YouTube-Algorithmus Vorschlägen, wenn das jetzt ein kleiner Gamer ist, das nächste Fortnite-Screen-Recording und dann ist er schon dort drauf. Das heißt natürlich, der Ablenkungsfaktor in dem Fall ist sehr hoch und man muss sich da halt dann wirklich genau immer anschauen, von wo bis wo ist ein Video von irgendjemandem dann relevant und was in unserem deutschen Sprachraum dazukommt, natürlich ist der Content im englischen oder im englischsprachigen Bereich natürlich viel größer, das Angebot ist viel größer, gibt es natürlich auf Deutsch auch, aber ich weiß nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, wenn du englischsprachige Musiklehre, Tutorials den Schülern gibst, da ist dann relativ schnell Ende Gelände, weil halt natürlich die musikspezifischen Fachtermini auf Englisch müsste man halt zuerst ein Glossar erarbeiten und mit ihnen einmal halb so ein Fremdsprachenunterricht, was musikalische Fachbegriffe
anbieten. Da spricht der Gymnasiallehrer.
Genau so ist es. Und
ja, ich denke, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und ich sehe noch einen anderen Punkt, den ich auch ganz interessant fand. Das hat der Christian Müller neulich in einem Podcast gesagt, hier auf Voll motiviert. Und zwar hat er gesagt, dass es ja auch eigentlich darum geht, dass wir als Musiklehrperson einen Lernweg definieren. Und den Lernweg, den gibt dir YouTube ja so in dem Sinne nicht vor. Er hat dann einen Algorithmus und wenn du dann halt ein kleiner Gamer bist, dann hast du eben deinen, weiß ich nicht, Brawl Stars oder Fortnite-Video-Vorschlag und eben nicht den nächsten Lernschritt. Und da ist halt der Musiklehrer dann doch nicht überflüssig und wird es auch niemals sein, weil so gut wird YouTube dann doch nie werden. Außerdem glaube ich, ist es doch was anderes. Es ist immer unpersönlicher, wenn du irgendwie ein YouTube-Tutorial hast von jemandem, den du vielleicht nur aus dem Video kennst, im Vergleich dazu jemanden, den du jede Woche besuchst für eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, der dich kennt, seitdem du vielleicht klein bist und mit dir Musik macht und auch auf dich eingeht. Das wird ein Video niemals können.
Zwei Punkte dazu, das ist, bin ich komplett bei dir. Das eine ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist sozusagen, wenn man das jetzt unter dem Begriff Personal Branding irgendwie zusammenfassen möchte, du wirst ja als Lehrer oder das Bild von dir als Lehrer, als Lehrerin beim Schüler oder sozusagen die Wertschätzung und die Wahrnehmung, die baut sich ja über Jahre hindurch auf. Und das Gleiche ist natürlich auch bei den Leuten auf YouTube. Und zum Beispiel, ich kann nur ein Beispiel aus meiner eigenen unmittelbaren Vergangenheit erzählen. Ich habe mir die letzten Jahre hindurch alle Videos, alles, was es über Jacob Collier gibt, ja, britischer Musiker, Grammy-Gewinner, hat mir alles reingezogen. Jedes Video, wo er irgendwas über Harmony, über Musik erklärt, hat mir alles reingezogen, mehrfach, und bin wirklich der größte Fanboy, würde ich mal sagen, hier. Und dann fährst du auf ein Konzert von diesem Typen und siehst den live und dann geht es dir eben genau so, dass du einfach diesen Typen, den du jetzt 3 Jahre lang über YouTube quasi konsumiert hast, siehst den live und das ist natürlich ein ganz ein arges Gefühl. Aber das ist genau der Punkt, dass dadurch natürlich der Musiklehrer, die Musiklehrerin aus meiner Sicht auch nie obsolet werden wird, nur muss es eben im richtigen Format oder eben im richtigen Environment, in der richtigen Umgebung sozusagen stattfinden, dass sich diese Inhalte aus dem Musikunterricht auch digitalisieren. Und da möchte ich ganz kurz auf deine Frage von vorhin zurückkommen, weil du gefragt hast, wie lege ich das an, wo konsumieren das die Schüler? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir in der Schule haben das Microsoft Teams Universum, also wir haben die gesamte Microsoft Office Suite. Und was da sehr cool ist, was zum Beispiel bei uns noch relativ, ich würde nicht sagen unterschätzt ist, aber wo es eben gerade losgeht, ist zum Beispiel Microsoft Stream zu verwenden. Das ist so eine YouTube-Plattform im Microsoft-Universum. Das heißt, du hast die volle Funktionalität wie auf YouTube. Auch du kannst Videos sehr gezielt einer Zielgruppe zuweisen. Das heißt, du kannst wirklich ganz klar definieren, wer darf diese Videos sehen. Du hast natürlich die ganzen anderen Sachen auch, wie, keine Ahnung, dass automatisch Untertitel eingeblendet werden und so weiter und so fort. Und das hat halt den großen Vorteil, dass ich Videos dort hochladen kann und wirklich den einzelnen Personen oder Personengruppen, Personenkreisen zuweisen kann, dass sie das sehen können. Und das Gleiche mache ich auch mit Schülervideos. Also da gibt es dann von mir ein Tutorial, wie lade ich ein Video auf Microsoft Stream hoch und stelle so ein, dass quasi nur ich als Lehrperson das sehen kann und nicht jetzt zum Beispiel die ganze Schule oder die ganze Klasse, was auch immer, was aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, was die Vertrauensbildung einfach zwischen SchülerInnen und Lehrer oder Lehrpersonen betrifft, einfach, dass Schüler, wenn die mal selber Videos dann produzieren, dass sie mal wirklich zuerst wissen oder das Gefühl haben, das sieht jetzt nicht die ganze Welt sofort und traue mich dadurch auch sozusagen mich selbst vor der Kamera zu öffnen oder zumindest das Lied zu spielen oder was auch immer. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man das sehr klar und sehr klar kommuniziert im Vorfeld, wirklich, dass der Schüler weiß, die Schülerin weiß, das sieht jetzt einmal nur der Lehrer, die Lehrerin und das ist nicht öffentlich und da geht es jetzt wirklich nur darum, jetzt irgendeinen Prozess sozusagen hier zu befeedbacken, dann öffnen sich auch Schüler da relativ schnell für diese Thematik und werden auf einmal vor der Kamera so, wie man sie vielleicht im Unterricht noch gar nicht gesehen hat. Also das ist ganz spannend. Ne? Dann ist dann, hallo und ich präsentiere euch heute mein Instrument, ich spiele Schlagzeug und ich habe hier ein, ja wirklich, also sitzt 2 Monate im Unterricht und hat man das Gefühl, okay, da muss man irgendwie eine andere Strategie fahren, dass man die irgendwie in den Unterricht einbezieht. Und dann schaltet jetzt aus die Videokamera rein und spielt am Schlagzeug und das ist, als wäre das Normalste der Welt, vor der Kamera jetzt da Schlagzeug zu spielen, was ich mich mit 15, 16 Jahren vielleicht gar nicht getraut hätte, aber eben weil zu unserer Zeit das YouTube auch nicht so omnipräsent war zum Beispiel.
Stichwort Videotutorials selbst produzieren. Welches Equipment glaubst du denn, sollte man haben, wenn man jetzt so, ja, vielleicht Einsteiger ist oder so eine Low-Budget-Variante wählen möchte? Mikro, Kamera, was braucht man? Greenscreen-Technik?
Okay, bevor wir diesen heiligen Gral öffnen, noch ein zweites Ding zum vorherigen noch. Also wie gesagt, das eine ist Microsoft Stream, mit dem ich sehr gerne arbeite und das zweite sind einfach nicht gelistete YouTube-Videos. Also ich habe dann so nicht gelistete Playlisten auch, wo ich zum Beispiel solche Videos, die ich selber aufgenommen habe, dann hineinbastle und habe dann eine nicht gelistete Playlist mit den Videos und diesen Link verschicke ich dann. Und das ist was wirklich jeder machen kann, da braucht es. Und das ist, glaube ich, momentan noch ein wichtiger Punkt, wo es sozusagen, also ich kann nur von Österreich sprechen, aktuell ist es so, dass es noch kein musikschulübergreifendes, internes oder geschütztes Netz gibt oder die Möglichkeit sozusagen flächendeckend auf Microsoft Office oder sonstige Lösungen zuzugreifen oder das zu verwenden. Und da ist es natürlich die einfachste Möglichkeit, sich einen YouTube-Kanal anzulegen und dort die Videos nicht gelistet hochzuladen. Dort ist der Speicherplatz unbegrenzt und du kannst es relativ leicht verwalten und auch mit den Privatsphäre-Einstellungungen machen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Dass man weiß, okay, man kann das dort hochladen und der große Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu Google Drive oder Dropbox ist halt, natürlich kann man auch ein YouTube-Video hochladen, aber die Hürde ist natürlich, auch runterladen, aber die Hürde ist halt höher, als wenn du einen Dropbox-Links verschickst, dann kann jeder das Video sofort downloaden und, keine Ahnung, weiterverbreiten, was auch immer. Das sind ja auch so Ängste, die ich zum Beispiel aus Seminaren von Kollegen mit,
Das ist immer, was ich meinen Schülern, das ist immer die erste Frage, die kommt, wie kann man denn so ein YouTube-Video runterladen, wenn man kein Abo hat? Das habe ich, glaube ich, im letzten halben Jahr 6 oder 7 Mal erklären müssen.
Genau, Also.
Nee, aber gerade diese nicht gelisteten Videos, das finde ich echt eine gute Sache, weil wenn ich jetzt als Musiklehrkraft ein Tutorial produziere für meine Schüler, dann möchte ich ja nicht, dass das die ganze Welt sofort sieht, sondern dann ist es ein Additional für meine Schüler exklusiv und das macht meinen Unterricht noch wertvoller, weil sie sich dann Teile des Unterrichts nochmal zu Hause anschauen können. Aber da ich ja von der ganzen Welt nicht für Trompetenunterricht bezahlt werde, möchte ich das natürlich auch exklusiv für meine Schüler, für meine Kunden machen, wenn du so willst.
Absolut richtig. Und natürlich könnte man jetzt in der Fanciness noch einen Schritt weitergehen und dann diese YouTube-Links, diese nicht gelisteten YouTube-Links hinter einen QR-Code oder hinter einen Link-Shortener packen, was für dich als Lehrkraft wieder den Vorteil hat, dass du tracken kannst, ob derjenige den Link überhaupt aufgemacht hat. Ja? Also wenn ich mit bit.ly hier einen geshorteten Link sozusagen anlege und der heißt jetzt bit.ly/Christine Clark 1, ja? Und die Christine kriegt meinen Link und dann hat der nach 1,5 Wochen noch immer 0 Aufrufe, dann werden wir uns vielleicht einmal zu einem Feedback-Gespräch zusammensetzen in der folgenden Trompetenstunde.
Sehr super. Ich habe ein Webinar gehalten muss so ein Jahr her gewesen sein, und da habe ich das Handout in QR-Format gegeben. Und es war ganz klar besprochen, ja, wir machen das Webinar, es wird nicht aufgezeichnet und so. Ich habe jetzt neulich, jetzt könnte ich einmal diesen QR-Code wieder löschen, weil kostet ja auch irgendwie viel Geld, wenn du da irgendwie 500 QR-Codes laufen hast. Und dann denke ich, komisch, der hat ja immer noch Zugriffe und zwar nicht wenig. Ne? Was heißt, jemand muss ja das irgendwie aufgezeichnet haben, wie auch immer, und das irgendwem noch zeigen. Und wenn du 200 Zugriffe pro Monat auf einen QR-Code hast, das keine Ahnung, wo das läuft. Ich muss das echt mal suchen, ob ich da irgendwo, zumindest mal in der Musikpädagogik, jetzt so halb viral gegangen bin.
Ja, das ist genau das Ding. Und da kann man, glaube ich, wenn man dann schon so weit ist, dass man Videos produziert hat oder die schon irgendwo online hat, das wirklich auch sozusagen hübsch weitergeben in Form von einem QR-Code oder einem geschorteten Link, weil so ein YouTube-Short-Link, youtube.tube oder youtube.u/irgendwas Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, das ist zum Beispiel auch sowas, wenn man einen Schüler einen Link abschreiben lässt, da passiert einmal sicher ein Fehler.
Das geht gar nicht.
Und was passiert? Im schlimmsten Fall meldet sich der nicht und kommt in der nächsten Woche und du bist natürlich voll enthusiasmiert und voll motiviert und glaubst, er hat das jetzt 10-mal angesehen und dann kommt, ja, aber ich konnte den Link nicht öffnen, da war was falsch. Ne?
Ich arbeite immer mit digitalen Kanban-Boards, da kannst du das dann auch einsetzen. Das finde ich mal auch eine ganz witzige Sache. Habe ich gerade notiert für mein neues Üben und Musizieren Spezial, wie es mit digitalen Kanban-Boards funktioniert.
Zu dem Thema habe ich zum Beispiel auch im Herbst ein so eine App-Review geschrieben, eben bei Üben und Musizieren über Trello. Das ist eigentlich eine To-Do-Listen-App, die ich auch für ein digitales Schülerheft sozusagen missbrauche, also wo quasi die einzelnen Stunden als einzelne Karten einfach dort aufgelistet sind und dort kann man eben auch alles digital hineinschreiben, ist eine super Geschichte. Trello, Theodor, Richard, Emil, Doppel-Ludwig, Otto, buchstabiert, wer das jetzt nur hört. Aber das, also wenn man so auf der Suche nach so einem digitalen, da gibt es mittlerweile, wie du richtig gesagt hast, da gibt es wirklich super Dinge, auch so Mitschriften oder eben so Links und alle möglichen Notizen digital mit den Schülern zu teilen. Aber zu deiner ursprünglichen Frage zurück, was das Equipment betrifft. Die ist ja, die, wie wir beide, liebe Christine, ja wissen, das ist wahrscheinlich die meistgestellteste Frage bei Seminaren, wenn es um Video, wenn es um digital unterrichten geht, wenn es um all diese Dinge geht, die da seit 1,5 Jahren durch Covid irgendwie in den Mittelpunkt gerückt sind. Und das Schwierige an der Sache mit den Devices ist ja, wir sitzen da jetzt in einem wunderschönen Zoom-Meeting und wenn ich mir dein Setup anschaue, da freue ich mich, da geht mein digitales Musikpädagogenherz ja wirklich auf, weil da ist so viel schönes Equipment in deinem Ding irgendwie da, in deinem Videofenster vom Mikrofon über das iPad Pro mit einem angesteckten Mikrofon, ist ja herrlich. Aber die Frage ist ja immer die, was brauche ich? Und was ist sozusagen der kleinste mögliche Equipment-Aufwand, der mich nicht zum Verzweifeln bringt? Also ich habe wirklich in den letzten Monaten wirklich einige solcher Seminare auch geben dürfen, wo es um diese Thematik geht. Was braucht es wirklich? Was ist fancy und was ist zwar in Hollywood super, aber für unseren Zweck als Musiklehrperson sozusagen eigentlich ein völliger Overkill? Und das ist natürlich eine wichtige, schwierige Frage, weil ich selbst in meinem equipmenttechnischen Glashaus habe natürlich leicht sprechen, weil natürlich viel da ist und du bist ja auch super bestens ausgestattet. Was sagt man jetzt Leuten, die in diese Thematik reinfinden möchten oder die motiviert sind, da etwas zu machen, aber sozusagen noch nicht bei Thomann beim großen Tee eingekauft haben? Upperl, jetzt habe ich Werbung gemacht, Entschuldigung.
Nein, aber ich lege was drüber.
Okay, alles klar. Also, wer noch nicht...
Kaufen Sie beim Händler Ihres Vertrauens um die Ecke.
Kaufen Sie beim Händler regional Ihres Vertrauens. Und jedenfalls, was braucht's? Und ich glaube, man muss da wirklich differenzieren und ich habe das immer jetzt für mich sozusagen so eine Lösung oder so einen Argumentationsweg gefunden, dass ich sage, okay, was ist ein Video, das nur in einem internen Verfahren oder in einem internen Prozedere, in einer internen Gebrauchssituation bleibt und nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt, da reicht es wirklich komplett ein Handyvideo zu machen. Also sozusagen einmal zu differenzieren, produziere ich jetzt in meinem Unterricht so etwas wie ein Gold Nugget, wenn man so möchte, also quasi ein Video, das ich herzeigen möchte, ein Video, das ich veröffentlichen möchte, wo ich möchte, dass mir die Leute dann auf die Schulter klopfen, weil es so toll geworden ist, oder möchte ich nur ein Video produzieren, in dem Fall einfach nur auf Record drücken, damit der Schüler das zu Hause nachvollziehen kann, sich vielleicht einfach nur die Griffe abschauen kann. Oder wenn ich jetzt an so ein Klaviervideo denke, dass ich mir einfach nur noch einmal den Fingersatz live quasi anschauen möchte, beziehungsweise vielleicht bei Akkorden, wenn es jetzt zum Beispiel im Klavier Akkordspiel oder wenn es ein bisschen in den Jazz hineingeht, ja, wie lege ich dieses Voicing? Und natürlich, das kann ich mir in einem 17-minütigen Jazz-Piano-Tutorial auf YouTube auch anschauen, aber das verliere ich halt 17 Minuten meines Lebens.
Ja, das heißt, aber ich meine, die Aufmerksamkeit ist... Also mehr als 3 Minuten schaut sich auch kaum jemand ein Video an, oder?
Finde ich auch. Und deswegen ist einmal der erste Schritt oder sozusagen die erste Hürde, das erste Mal hier etwas abzubauen an Ängsten oder an Vorurteilen, ist einfach wirklich, stell das Handy auf und mach ein Video. Und wenn ich da ganz kurz ausholen darf, wie ich zu dieser ganzen Thematik gekommen bin. Ich habe im Sommer 2019 habe ich begonnen, da war es wieder mal so ein bisschen Sommerloch, es war nicht allzu viel zu spielen und ich habe mir gedacht, okay, was, also das war vor Corona und habe mir gedacht, so, und was könnte ich machen? Ja, und habe dann begonnen, so Videos zu produzieren. Das war gerade eine Phase, wo ich sehr viel Big Band Literatur gespielt habe und habe dadurch natürlich auch zum Beispiel so Trompetennoten dann zur Verfügung gehabt von einer Trompeten-Section, also vierstimmig, und habe dann begonnen, solche Videos zu produzieren und habe dann relativ schnell einmal gemerkt, wie viel Aufwand das ist und habe halt habe zuerst vier Stimmen Audio eingespielt in meinen Computer über Interface und Mikrofon, dann das gemischt und dann Christine Thielemann, kleine Seitennotiz, Christine Thielemann zeigt das Trello auf ihrem Smartphone in die Kamera und habe dann begonnen, hier diese Audiospuren aufzunehmen und dann vier Videos aufzunehmen, jede Spur, und dann diese vier Videos zusammenzuschneiden am Computer und dann daraus ein Video zu basteln. Fakt ist, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich ein Video produziere, dauert es circa 1,5 Stunden, und da war ich schon relativ schnell mit Audio aufnehmen, Audio schneiden, Audio bearbeiten, Video aufnehmen dazu, Video synchronisieren, Videos schneiden und dann das Ganze hinauszuladen. Also kann man sagen, 2 Stunden Aufwand für ein 1,5-minütiges Video. Und da war dann für mich schon mal so die Überlegung, okay, das ist eigentlich schon relativ viel Zeit, die da drauf geht. Und aber was ich dabei gelernt habe, sind eben so diese, wenn man so möchte, diese Basics von: Wie positioniere ich mich vor einem Video, dass es relativ cool ausschaut? Wie muss ich mein Instrument halten, damit überhaupt das Relevante zu sehen ist? Und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es so, wenn ich jetzt so ein Video gemacht habe und dann halt, für mich war das wirklich so der Versuch, okay, ich poste diese Dinge mal auf Instagram und schaue, was passiert. Und das ist natürlich jetzt, wenn man es jetzt von dem, was ich vorher gesagt habe, eher so dieses Präsentationsstück, das, wenn man so möchte, das Meisterstück, das Gold Nugget, das dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt, da kann man natürlich dann schon mehr Zeit aufwenden. Aber wenn es jetzt wirklich nur um Videos geht, die der Schüler zu Hause anschaut, die quasi eigentlich nur den Ansprüchen gerecht werden müssen, dass es richtig gespielt ist, was ich zum Beispiel vorspiele, und dass das Wesentliche für den Schüler ersichtlich ist, dann reicht es wirklich, dass ich mein Handy irgendwo hinstelle. Und dafür, sage ich mal, das Einstiegswerkzeug deiner Wahl sollte wirklich sein, so ein 10€ Selfie-Stick von Amazon. Ups, jetzt habe ich die nächste Werbung gemacht. Also der Versandhändler deines Vertrauens. Also mit einem Selfie-Stick zum Beispiel, wenn man gar nichts hat, also wenn man wirklich kein Stativ, kein Mikrofon, kein gar nichts hat, einmal das Smartphone zu positionieren oder einfach einmal selbstständig stehen zu lassen, ohne dass da 1,000€ Smartphone den Weg auf den kalten Fliesenboden findet. Also da hat man eigentlich schon gewonnen. Das bedeutet wirklich, also ohne Schmäh, mit so einem Selfie-Stick hast du einfach wirklich das Problem nicht, dass das Video so von unten rauf zum Beispiel mein vorhandenes Doppelkinn filmt oder dass einfach die Dinge einfach nicht ersichtlich sind. Das heißt, mit diesem Device, das es wirklich um 10€ zu kaufen gibt, kannst du einfach ein stabiles Video mit deinem Telefon zusammenbringen und das am besten mit der Frontkamera, weil dann siehst du selbst, was du aufnimmst. Natürlich ist die Qualität minimal schlechter als bei der Rückkamera von so einem Smartphone, aber es hilft uns ja nichts, wenn wir nicht sehen, was wir filmen und dann vielleicht die wesentlichen Teile des Instruments, das man jetzt eigentlich herzeigen wollte in dem Video. Ich kann es jetzt nur, wir sind ja beide Trompeter, du spielst ja auch Trompete, habe erst jetzt in einer Instagram-Story gesehen, eine wunderschöne Flow-Study von Vincent Schickowitz. Jedenfalls, wenn du dann die Ventile, wenn du die Bewegung der Finger nicht siehst, weil du das Smartphone mit der Rückkamera filmen hast lassen und du während der Aufnahme nicht gesehen hast, was jetzt gerade passiert, ja, dann bringt uns ja das ganze Video nichts. Und was erzeugt es? Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal so ein Videotutorial aufgenommen hat und es nicht funktioniert hat und du bist da jetzt 10 Minuten gesessen und hast ein Video aufgenommen und kommst drauf, du kannst eigentlich direkt auf das Papierkorb-Symbol drücken. Jeder, der diesen Prozess, bitte lach fertig, weil jetzt kommt ein dramatischer Satz. Jeder, der diesen Prozess noch nicht selbst durchlebt hat, weiß nicht, wovon wir hier sprechen. Der kennt das Gefühl nicht, wenn man wirklich Zeit jetzt in so ein Video gesteckt hat und man muss danach den Papierkorb betätigen, weil das Video nur für die Tonne ist. Aber genau das ist der Punkt, also der Frustrationslevel, der bei mir auch schon sehr hoch war, zwischenzeitlich, wenn man so Videos aufnimmt, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, der steigt sehr schnell sehr hoch und der Zeitaufwand wird dadurch natürlich, der potenziert sich und wird immer höher und das ist ja genau das, wo wir nicht hinwollen, weil wir ja, wie du vorher schon gesagt hast, eingangs als Instrumentalpädagoge, als Instrumentalpädagogin, dein Zeitplan, dein Terminkalender und deine Wochenübersicht ist ziemlich ausgefüllt, du hast jetzt nicht Zeit, dass du einen Tag Media Creation dort hineinschiebst und einmal nur einen ganzen Tag Videos aufnimmst, das geht natürlich nicht und dementsprechend ist wirklich meine eigene, also die Empfehlung aus meiner eigenen Erfahrung, wirklich ganz, ganz basic auf anfangen und noch nicht einmal dort vielleicht ein Mikrofon anstecken, sondern wirklich einmal nur zu schauen, okay, aufnehmen, das Handy auf das Smartphone, auf einen Selfie-Stick rauf und dann einmal nur vorn und hinten beim Video was wegschneiden, so dass das quasi brauchbar ist und dann einmal auch schauen, ist das für meine Schülergruppe jetzt relevant, arbeiten die damit? Es bringt mir aus meiner persönlichen Sicht der Dinge nichts, zuerst in ein riesiges Videostudio-Equipment zu investieren, um dann drauf zu kommen, dass die aktuelle Schülergruppe, die ich habe, gar nicht auf dieses Format anspringt, ja, zum Beispiel, dann ist ja der ganze Aufwand zwar schön und du kennst dich dann aus, aber wenn es quasi nicht konsumiert wird oder du deine Schülergruppe dann erst einmal dahin erziehen musst, dass sie das auch wirklich verwenden, ja, das ist natürlich schwierig.
Das ist wie Kochen und keiner isst es. Ich mag's nicht. Mama, schmeckt nicht. Aber ich glaube, du kannst es ganz gut machen, wenn du im Unterricht auch mit diesen Inhalten arbeitest. Also das ist ja wie mit den Hausaufgaben. Wenn du die zum zentralen Bestandteil der Unterrichtsstunde machst, dann werden die auch gemacht. Und genauso ist es mit Videos. Wenn du bereits im Unterricht damit arbeitest und du hast es ja schon gesagt, ich habe ein iPad Pro, das ist auch schön groß, da sieht man auch auf dem Notenständer ein bisschen was davon. Und wenn du dann gemeinsam dieses Video anschaust, was du produziert hast und dann da zuspielst, beispielsweise, dann ist die Gefahr groß, dass auch die Schüler das zu Hause tun.
Absolut. Und genau das ist der Punkt, dass diese Videos, die du da vielleicht produzierst, du musst, ich glaube, und ich mache das ja auch dann, ich schaue die dann auch im Unterricht noch einmal an, weil irgendwer hat sicher nicht angeschaut, eine kleine Anekdote aus meinem letzten Jahr, ich habe das ja geschickt, es gab letztes Jahr also diesen TikTok-Trend, Jerusalemer Dance Challenge.
Und ich ja, das war so geil.
Hab mit meiner Schule so ein Video produziert, eigentlich sehr, sehr, also auf sehr, sehr hohem Niveau und sehr, sehr aufwendig, sehr professionell. Wir haben ca. 800 SchülerInnen in der Schule und ich habe ein Dance Challenge Tutorial Video gemacht. Also ich habe mich selber dorthin gestellt am Vormittag und habe diese Tanzschritte in einem Tutorial-Form sozusagen aufgenommen und Schritt für Schritt erklärt, weil zum Beispiel da ist genau das gleiche Problem. Die Ausgangsidee war, ja, wir machen das mit der ganzen Schule. Und die Turnlehrer waren völlig on fire. Ja, und ich habe das schon gesehen und das geht so und so und super, super, super. Bin dann das erste Mal in der Klasse draufgekommen, hoppala, aber die haben hier mit unterschiedlichen Tutorials von YouTube gearbeitet, weil da waren zwei, drei Schritte anders. Das heißt, es war notwendig, dass ich ein Tutorial-Video aufnehme, damit einmal alle die gleichen Schritte können oder die gleichen Schritte sehen und machen. Und dann habe ich dieses Video produziert, habe das in unsere interne Plattform hochgeladen und es hat im Endeffekt alles wunderbar funktioniert. Aber Fakt ist auch, dass bei 800 SchülerInnen dieses Tutorial-Video 3 Wochen nach Veröffentlichung des finalen YouTube-Videos, dass dieses Tutorial-Video immer nur 560 Aufrufe hatte. Das heißt, das haben bei Weitem nicht einmal alle angeschaut, auch wenn das ich im Unterricht regelmäßig gepusht habe und auch im Unterricht gezeigt habe und gesagt habe, schaut, ihr findet das hier und hier und hier. Aber natürlich schaut es ein Teil der Schüler nicht an. Aber eben das Einbinden dieser Materialien, das Einbinden dieser Videos in den eigenen Unterricht ist, glaube ich, wirklich, auf Englisch würde man sagen, crucial. Das ist sozusagen wirklich notwendig und wirklich nicht nur sinnvoll, sondern wirklich notwendig, um den SchülerInnen langfristig die Bedeutung, die Wichtigkeit einfach dieser Dinge auch zu lernen, zu zeigen und damit wirklich aktiv zu arbeiten.
Jetzt waren wir ja gerade beim Equipment. Du hattest ja den Selfie-Stick genannt. Mikrofon finde ich jetzt eigentlich auch noch ganz schick, weil damit ist das iPhone schnell gepimpt. Oh, iPhone. Also das Smartphone ist schnell gepimpt, wenn man da ein Mikrofon reinsteckt. Die Soundqualität finde ich viel, viel besser. Und ich glaube, so ein kleines Mikro, das kostet jetzt auch nicht alle Welt, oder?
Genau so ist es. Du hast jetzt gerade das böse Wort mit dem Apfel genannt. Wenn wir da ganz kurz drauf eingehen, weil da gibt's auch immer noch ganz, ganz viele, ich würde nicht sagen Vorurteile, aber so Halbwahrheiten, die da kursieren. Wichtig, glaube ich, ist wirklich heute zu sagen, Stand 2021, du kannst mit jedem Smartphone Videos aufnehmen und wirklich gute Videos aufnehmen. Das Kriterium Nummer eins, was jetzt die Videoqualität betrifft, ist einfach das Licht, ist die Helligkeit, ist, dass genügend Licht da ist, weil egal ob Apfel oder nicht Apfel, wenn du in einem dunklen Raum das aufnimmst, dann wird die Videoqualität immer schlecht sein, egal welche Vorwahl da auf deinem Handy drauf gedruckt ist. Und das zweite ist, dass es mittlerweile, und das war zum Beispiel lange Zeit für mich so ein Totschlagargument, dass es in der Welt mit dem angebissenen Apfel halt die Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel Videos über eine Funktion bei Apple, die nennt sich AirDrop, halt wirklich Dateien zwischen den einzelnen Geräten komplett nur mit einem Knopfdruck über so ein simultanes WLAN-Protokoll oder wie immer. Das bedeutet, du drückst auf dem iPhone auf AirDrop und das geht einfach über die Luft direkt auf deinen Computer.
Das finde ich ja super. Ich liebe dieses AirDrop. Ich mache das wirklich mit jedem Schüler, der ein iPhone hat.
Solche Features gab es lange Zeit für alle anderen Hersteller oder in der Windows-Welt nicht. Das gibt es angeblich dort jetzt auch schon, beziehungsweise so File-Transfer-Möglichkeiten, die sehr einfach sind.
Aber kann ich was von meinem iPhone auf beispielsweise ein Samsung-Handy airdroppen? Eigentlich
nein,
nicht, oder?
Geht, soweit ich informiert bin, Stand jetzt September 2021, geht das wirklich nur zwischen Apple-Geräten. Also das ist mein Stand. Mhm. Vielleicht bin ich falsch. Jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass halt einfach für jeden selber der Workflow einfach relativ flüssig sein sollte oder man sich das so zusammenrichtet. Und weil du gesagt hast, Mikrofon, das ist natürlich das Gold wert, dass du einfach mittlerweile Mikrofone hast und da hast du, und da möchte ich auch noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ich habe ja wirklich im ersten Lockdown deinen Podcast voll motiviert, ist der damals, glaube ich, oder? War das März-Projekt? Jedenfalls jede Folge Binge gehört und wirklich da an deinen und an Max Lippen quasi gehangen, weil es wirklich jedem aus der Seele gesprochen hat und wofür ich auch immer noch sehr, sehr dankbar bin. Fakt ist, Mikrofone für solche Devices sind natürlich super, was hier aber meine Erfahrung jetzt der letzten Jahre ist, dass es wirklich auf das Instrument ein bisschen sozusagen ankommt, wie sinnvoll jetzt wirklich so ein Aufsteckmikrofon ist oder ob man, wenn man jetzt wirklich qualitativ ein neues Level beschreiten möchte, nicht wirklich in Richtung Audio-Interface und Mikrofon für den Computer gehen muss, weil zum Beispiel gerade das Trompete, also Instrumente mit einem sehr, sehr hohen Schalldruck, ja, also zum Beispiel Trompete und Posaune, die sehr direktional einen sehr, sehr hohen Schalldruck am Mikrofon verursachen, da wirklich solche kleinen Mikrofone, wenn es jetzt wirklich um hohe Qualität geht, das relativ schnell an die Grenzen bringen kann.
Absolut, aber du hast mit einem Standardmikrofon, auch jetzt gerade bei lauten Instrumenten, hast du super, super Möglichkeiten und deswegen, ich plädiere einfach echt bei allen Schülern dafür, ab so einem gewissen Alter, komm, Mama, Papa, Oma, Opa, irgendwer wird doch mal so ein Mikrofon kaufen, weil schon allein, wenn du dann irgendwann mal eine digitale Sitzung hast, es gebietet doch schon allein die Höflichkeit, dass du eine gute Sprachqualität hast und da reicht halt irgendwie ein Computermikrofon oder ein Handymikrofon einfach nicht aus.
Es gebietet allein die Höflichkeit, dass man sowas verwendet, damit es gegenüber seine Ohren. Danke für diesen wunderschönen Satz. Na, es ist wirklich so, wie du sagst, na, wir sitzen jetzt auch beide mit Kopfhörern hier in diesem Meeting, um sozusagen die Qualität einmal so weit zu heben, dass es nicht ständig irgendwie übersteuert. Natürlich sind diese ganzen Meeting-Software-Anwendungen auch immer besser geworden über die letzten 2 Jahre, aber das sind eben solche Basic-Dinge, wie du richtig sagst, man kann so ein Mikrofon dann wirklich universell verwenden. Ich habe genauso, du hast so ein kleines Ansteckmikrofon fürs iPhone, ich habe quasi das gleiche mit so einem kleinen Kabel, ja, aber das ist super cool, du kannst so deinen Kopfhörer anstecken, du kannst diese Dinge wirklich universell, es ist kein Wort, aber du kannst sie universell wirklich verwenden und wirklich großes Plädoyer für solche Dinge, wenn man sich sozusagen nicht sowieso noch weiterentwickeln möchte. Und da ist es halt wirklich so, dass es nach oben hin und im Fanciness-Level der Equipment und der Audiotechnik sozusagen natürlich keine Grenze gibt, aber ich glaube schon, ein fixiertes oder ein stabil stehendes Smartphone mit einem angeklippten Mikrofon, das ist sicher der wünschenswerte Zustand, wenn man jetzt an Online-Heimunterricht oder eben auch an die Aufnahme von solchen Videos denkt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Instrument wie Klavier zum Beispiel hast oder ein Instrument, das jetzt, ist ja zum Beispiel bei uns TrompeterInnen schon das Problem, ich arbeite auch sehr gern mit solchen Lavaliermikrofonen, also das, was die Nachrichtensprecher sozusagen angeklippt haben, weil das für die Sprache eigentlich sehr gut ist. Das ist natürlich instrumental dann jetzt zum Beispiel gerade bei der Trompete, bei der Posaune ein Problem, wenn die Schallquelle einfach dann genau in eine andere Richtung geht. Beim Instrument wie beim Klavier zum Beispiel würde das schon reichen, weil das strahlt in alle Richtungen so ab, dass es da schon auch reichen kann, nur so ein Lavaliermikrofon sich selber ans Hemd oder an die Bluse oder an das Poloshirt zu stecken und das Ganze klingt schon um eine Spur besser. Ja. Also da wirklich ausprobieren und hier mal ein bisschen einkaufen oder auch, wie du es schon gesagt hast, auch selbst einmal auszuprobieren, wie klingen Mikrofone. Ich habe einen sehr, sehr ambitionierten Kollegen, der hat sich vorher so wirklich alle USB-Mikrofone liefern lassen, da mal durchprobiert, was klingt für das eigene Instrument jetzt in so einer Zoom-Session am besten und ist dann draufgekommen, da gab es ein 20-Euro USB-Mikrofon, was für die Anwendung mit der Konferenzsoftware zum damaligen Zeitpunkt wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis rausgebracht hat. Und das heißt, du hast ein Mikrofon plus Stativ um 39 Euro. Das ist jetzt wirklich dafür, dass natürlich die Qualität einen Riesensprung macht, schon nicht schlecht. Und das ganz Gleiche für solche Video-Tutorials oder für das Aufnehmen solcher Videos. Also da wirklich, es gibt auch, du hast ja selber so viele coole Zusammenstellungen beziehungsweise auch Praxistipps schon gegeben zu diesem Thema. Also da gibt es sicher weiterführende Literatur, wo man sich hineinlesen kann. Und equipmenttechnisch, wenn man dort mal drüber ist, ich mache zum Beispiel Videos, wo es viel Text gibt oder wo ich einfach Text in die Kamera sprechen muss, arbeite ich sehr gerne mit dem Teleprompter. Das gibt es auch für diverse Devices im Internet zu bestellen. Aber das ist dann schon Next Level und würde ich jetzt für den Einstieg nicht unbedingt empfehlen, wenn man so möchte.
Teleprompter. Produzierst du eigentlich auch Play-Alongs mit GarageBand mit deinen Schülern?
Ich nutze GarageBand, ja, und habe hier immer wieder mal sowas gemacht, aber da versuche ich dann wirklich nur ganz, ganz ausgewählte Songs. Also da bei GarageBand ist für mich, das ist so mein schwarzes Loch, was Zeit und Zeitressourcen betrifft. Also da verliere ich mich dann und mache dann irgendwelche fancy Dinge, die dann eigentlich dem Zweck gar nicht mehr dienlich sind und da brauche ich oder da verliere ich wirklich viel Zeit drinnen, weil es mir dann selber Spaß machen anfängt und dann zum Klavier noch ein Schlagzeug und vielleicht spiele ich selber einen E-Bass rein oder so. Also das ist natürlich eine super Geschichte und ein super Ding, aber wenn es jetzt zum Beispiel so um Play-Alongs für ich sag mal so ganz easy listening Jazz Tunes oder sowas geht. Ich verwende auch sehr gerne iReal Pro. Ja, ist, glaube ich, eine reine Apple-Anwendung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das das ist so etwas wie das Real, also quasi
das digitale Realbook.
Also Realbook mit einer Combo und du kannst wirklich, also von Over the Rainbow, da gibt es auch eine Seite, ein Forum, iReal Pro heißt die App.
Genau, und du kannst alles runterladen.
Genau.
Und vor allem, du kannst es anpassen im Tempo und auch in der Tonhöhe. Ne? Das finde ich wirklich den Knüller da bei iReal Pro.
Was ich zum Beispiel selber für mich gerade mache, weil ich es gerade extrem cool finde und ich mich da selber gerade ein bisschen sozusagen weiter pushe, ist, du hast ja dann dort eine Rhythmusgruppe in iReal Pro. Du hast ein Schlagzeug, du hast ein Klavier, du hast eine Bassgitarre oder einen Kontrabass und ich schalte momentan zum Beispiel das Schlagzeug und das Klavier weg und spiele nur zum Kontrabass, weil einfach so für mich gerade selber so die Challenge ist, die ich mir jetzt heute irgendwie so gestellt habe, sozusagen Chordverbindungen noch besser einfach zu hören und vorauszuahnen. Und wenn du nur mit dem Kontrabass spielst, das ist einfach Wahnsinn. Also das bringt extrem viel. Kann man wirklich nur empfehlen. Also da gibt es schon sehr, sehr viel vorgefertigt. Da gibt es auch solche Leader-Packs zum Beispiel, die du auf so einem Forum runterladen kannst für Brazilian, Kuban, irgendwas und die 1300 Jazz-Standards und Weihnachtslieder und Pop-Songs und Pop-Balladen.
Aber es ist gratis. Wenn du erstmal die App gekauft hast, ist das alles gratis.
Genau so ist es. Die kostet auch jetzt nicht die Welt, sage ich mal. Natürlich. Und das ist schon auch ein Punkt, wenn man das dann alles zusammenrechnet und dann gibt es noch Apps, wo du im iPhone irgendwie aufnehmen kannst und alle Filmparameter einstellen kannst. Das wäre Filmic Pro, kostet 15 Euro. Also es summiert sich dann jetzt für einen Lehrer vielleicht schon, aber ich nehme das zum Beispiel alles in die Steuererklärung hinein und dann bringt mir das zu. Na, ist ja, muss man ja wirklich auch sagen, wenn du da hunderte
Mein Steuerberater flucht ja so. sowieso schon. Aber wenn ich jetzt auch noch mit meinen App-Abrechnungen komme. Ja, aber ja, das sind Berufsaufwendungen, eigentlich sollte man das machen.
Genau so ist es. Und dementsprechend, also das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt auf so Play-Alongs ansprichst, da gibt es wirklich, oder da, damit kann man arbeiten, das gibt es auch als iPhone-App und kann der Schüler eben zu Hause auch super damit üben. Und spart mir sozusagen die Selbstproduktion. Also da versuche ich schon relativ materialökonomisch zu fahren.
Play Store? Gibt es das auch im Play Store?
Moment.
Klick, klick, klick. Ich habe ja extra ein Samsung-Tablet gekauft, um jetzt auch den Schülern da Informationen aus erster Hand geben zu können, was Samsung betrifft.
Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Es gibt im Google Play Store iReal Pro für 14,99 Euro zum Runterladen. Also schaut gut aus.
Perfekt, ja, dann lade ich das gleich mal.
Gibt es, wie gesagt, scheinbar wirklich für alle Devices und ist wirklich ein super tolles Tool, um mit solchen, du kannst es auch transponieren, also du kannst dort alles machen damit. Du kannst die einzelnen Lieder dann transponieren in andere Tonarten, du kannst es schneller, langsamer machen, du kannst auch einzelne Akkorde editieren, ja, zum Beispiel, wenn das jetzt zu fancy Upper Structure irgendwas Chord Progression sind, kann man für Schüler das auch noch runter leveln und runter nivellieren, wenn man möchte. Also ein super Tool für die ganze Geschichte.
Genau. Weißt du, was ich ja jetzt immer mache mit Schülern, ist, ich arbeite mit Looping-Apps, also ich arbeite mit Loops im Unterricht, weil ja. Ich das ganz toll finde, weil sie tauchen dann so sehr ein in ihr Musizieren und es ist immer wieder das Gleiche, es wird wieder wiederholt, diese Muster werden gefestigt und ich habe die Erfahrung gemacht, die haben unglaublich Spaß, wenn sie so Stimme für Stimme einspielen und dann immer eine andere Stimme dazu spielen können und dann auch mal gucken, wie klingt es, wenn ich das ein oder andere lauter oder leiser stelle oder das ein oder andere ausblende und die werden richtig schnell gute Looper.
Gerade dafür ist GarageBand natürlich Wahnsinn. Ne? Also das ist dort wirklich extrem cool. Da gibt es auch sehr, 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 sehr viel gute Sachen. Auch da gibt es Pendants zur Samsung-Android-Welt. Allerdings mein jetziger Wissensstand nur kostenpflichtig, so dass es wirklich gut funktioniert. Das ist halt leider ein Apple-Feature, GarageBand, das halt gratis mitkommt und da wirklich sehr, 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 sehr gute Dinge und sehr, sehr gute Dienste leistet. Ne?
Also geloopt habe ich jetzt noch nicht mit GarageBand.
Okay.
Das haben wir jetzt genutzt, um so ja, kleine Play-Alongs zu produzieren für Songs, die ich selber geschrieben habe für den Unterricht. Aber ich habe einfach eine Looping-App runtergeladen für die Schüler. Ich habe Loopy HD, weiß nicht, ist glaube ich so der Premium, ist der Marktführer. Gibt's auch. Läuft auch auf meinem okay. günstigen Samsung-Tablet.
Absolut. Zu der ganzen Thematik auch, was wir eingangs besprochen haben, was jetzt eben diese Video- und diese YouTube-Geschichte betrifft, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich auch versucht habe in dem Artikel jetzt in Üben und Musizieren darzustellen, ist, wo ich glaube, dass wir in unseren Musikschul-Schulstrukturen einfach viel Potenzial haben und das vielleicht momentan auch noch nicht ganz so ausnutzen ist, dass man sich untereinander einmal versucht, so zu connecten, dass die Menschen oder die LehrerInnen, Lehrpersonen, die quasi hier motiviert sind, in diesem Bereich zu arbeiten, hier wirklich synergetisch einmal versucht, das Ganze aufzuziehen und dass man ein bisschen aus dem herauskommt, dass wirklich jeder für seine Instrumentalklasse seinen Content dort hineinspielt und das sieht quasi sonst niemand und hier vielleicht zum Beispiel allein einmal in einer Fachgruppe mit den Trompeterkollegen oder den Bläserkolleginnen einmal versucht, okay, vielleicht auch zu überlegen, würde es Sinn machen, jetzt Themen, die jetzt uns alle betreffen, wie zum Beispiel die Atmung, ja, für Blasinstrumente, dass jemand einmal, oder dass man sagt, okay, vielleicht probieren wir mal 5 Videos zu oder 5 Atemübungen zu machen, die eigentlich alle betreffen und dann macht quasi entweder einer, der super motiviert ist, diese 5 Videos oder man teilt sich's auf und schickt die dann aus, dass am Ende des Tages die Arbeit nicht bei einem einzigen jetzt hängen bleibt. Ich glaube vor allem deswegen ist diese Videothematik für unser Thema, für unser Sujet nicht zu vernachlässigen oder einfach wirklich auch ernst zu nehmen, weil wir als Musikszene oder als musikpädagogische Szene sozusagen natürlich in irgendeiner Form mit YouTube oder mit diesen hochprofessionellen Video-Ressourcen sozusagen, um die Aufmerksamkeit unserer SchülerInnen bis zu einem gewissen Grad buhlen müssen, weil einfach YouTube einfach sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wenn man hier, glaube ich, und das glaube ich schon, und das traue ich mich sozusagen auch hier zu sagen, wenn wir hier sozusagen diese Welle jetzt komplett übersehen oder komplett ignorieren und sagen, okay, gut, ja, das passiert alles auf YouTube und dieser Hochglanz-Content, die tun eh nichts den ganzen anderen Tag, als solche YouTube-Videos zu produzieren, zu konzipieren und aufzunehmen und zu skripten und so weiter und so fort, das kann ich alles in meinem Unterricht ja nicht abbilden. Na klar, kannst du jetzt nicht von jetzt auf sofort quasi zusätzlich zu deiner Lehrverpflichtung an der Musikschule jede Woche zwei halbstündige YouTube-Videos konzipieren, skripten und aufnehmen und schneiden und noch keine Ahnung was alles sonst noch machen, das ist schon klar, aber Step by Step hier auch in diesem Bereich synergetisch einfach solche Mini-Datenbanken oder wie du es gerade vorhin genannt hast, so Open Source Mikro-Universen sozusagen zu bauen, ich glaube, das kann schon reizvoll sein, weil am Ende des Tages, ja, wie wir eingangs gesagt haben, die Schüler auf die jeweiligen Lehrpersonen ja schon irgendwo gebrandet sind, beziehungsweise wenn du eben über 10 Jahre oder über 5 Jahre, ist ja völlig egal wie lange, mit einer Lehrperson hier wöchentlich oder in einem regelmäßigen Abstand Zeit verbringst, dann ist die Aufnahmefähigkeit von einem Video, das so ein Mensch gemacht hat, natürlich eine andere, als wenn das jetzt irgendein YouTuber jetzt gemacht hat.